Ich hatte schon mal davon erzählt, dass an unserem vorigen Dienstort ein junger Mann seine Geburtstagsparty im Haus der Gemeinschaft plante. Dazu lud er auch seine gesamte Fußballmannschaft ein. Im Vorfeld gab es ein interessantes Gespräch zwischen ihm und seinen Kameraden. Einer fragte, du sag mal, dürfen wir da überhaupt rein in euer Haus? Wir sind doch gar nicht gläubig. Wir ahnen ja oft nicht, was noch nicht glaubende Menschen bewegt, wenn es um Glaubensfragen geht. Beziehungsmäßig steckt da ja durchaus etwas Bemerkenswertes in dieser Frage. Wenn ich für jemanden, in diesem Fall jetzt Gott, mich nie interessiert habe, was sollte ich denn dann bei ihm, wenn ich jetzt gerade mal einen Anlass habe, eben diese Geburtstagsfeier? Vielleicht habt ihr diese Frage sogar auch schon mal im Blick auf Gott gehabt. Wenn man nur dann betet, wenn man Hilfe braucht oder die Zeit gerade mal so erübrigen kann, dann ist das nicht so weit weg, dass man auch sich fragt, sag mal, was soll denn Gott jetzt mit deinem Gebet bitte anfangen? Vielleicht redet manche auch deshalb so wenig mit Gott, weil immer ein schlechtes Gewissen plagt. Ein Gespür für Beziehungen ist ja durchaus angebracht. Wir lassen allerdings in diesem Fall außer Acht, dass der, bei dem wir uns jetzt aus diesem Grund auch wieder nicht melden, die größte Freude daran haben könnte, dass wir es endlich mal wieder tun. Und dass eine Beziehung nur tiefer wird, wenn wir uns füreinander öffnen und uns gegenseitig mitteilen. Gerade bei Gott trifft das im Besonderen zu, behaupte ich. Und wir betrachten heute als Bibeltext einen Abschnitt aus einem Gebet. Der Prophet Daniel hat etwa im Jahre so 538 oder 37 vor Christus sowieso regelmäßig gebetet, aber ein ganz bemerkenswertes Gebet verfasst. Im Danielbuch Kapitel 9 lesen wir davon. Gottes Volk Israel hatte seinem Gott schon lange den Rücken gekehrt. Die waren deshalb auch schon gefangen weggeführt worden in ein fremdes Land. Sie hatten aus Misstrauen gegen ihn Gottes Gebote außer Acht gelassen. Und als Folge davon mussten sie nun in einem fremden Land ihr Dasein fristen. Nun verwendet sich Daniel für sein Volk vor Gott, damit er es wieder annimmt und befreit. Wir lesen Ausschnitte daraus, die Verse 3 bis 6 und die Verse 16 bis 19. Da wird im Besonderen dieses Gebet beschrieben. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn. Ach so, wir haben ja dazu auch die Folien. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an, unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf und handle. Säume nicht um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Dieser Predigttext ist neu in der kirchlichen Reihe. Wir können an diesem Gebet Wichtiges für unser Gespräch mit Gott lernen, finde ich. Die Predigt trägt den Titel Gebet, das erhört wird. Gebet, das erhört wird. Daniel setzt sich dafür ein, dass Gott sein untreues Volk nicht aufgibt, sondern es wieder mit seiner Gemeinschaft beschenkt. Das hatte Gott längst vorher schon gesagt, dass er das vorhat. Daniel erachtet es nicht als überflüssig, jetzt im Gebet vor Gott einzutreten. Es ist eher andersrum. Dieses Gebet hat Folgen. Zwei Aspekte finde ich darin wichtig. Erstens, unsere Lage eingestehen. Zweitens, Gottes Barmherzigkeit glauben. Unsere Lage eingestehen. Daniel hat in den Heiligen Schriften Israels gelesen. Das wird in seinem Buch unmissverständlich klar. Nicht nur der Prophet Jeremia, auch das fünfte Buch Mose, auch die Königebücher tauchen sogar wörtlich auf. Gott hatte dem Volk gesagt, wie ihr Leben gelingt. Und sie haben ihn verlassen und sich andere Gottesvorstellungen und auch Sicherheiten in dieser Welt gesucht, an denen sie in ihrem Leben Halt finden. Nur hat das alles nicht gehalten. Und wie gut, dass es jetzt deutlich wurde. Was kann man denn jetzt machen in so einer Lage? Wie nimmt das Gott auf, wenn sie jetzt wieder angekrochen kommen? Daniel tritt für sein Volk ein. Er vertritt sein Volk. Aber er tut es nicht als jemand, der sich einwandfrei vorkommt und sich jetzt mal Luft macht über die ganzen Idioten, die das vermasselt haben. Er stellt sich selbst mit unter die Schuld des Volkes. Und er nimmt das Gespräch mit Gott in dem Bewusstsein auf, dass sie genau genommen die Gemeinschaft mit ihm jetzt vertan haben. Sie haben sich von ihm abgewendet und kein Recht darauf, dass er sich überhaupt wieder für sie öffnet. Daniel empfindet Schmerz darüber, wie sein Volk mit Gott umgegangen ist. Und er hat jetzt ja gelesen, auch nochmal wieder, wenn er es nicht schon vorher wusste, dass Gott das auch längst so vorausgesagt hatte. Und dass Gott auch schon angekündigt hatte, was dann passieren wird. Und dass sich das, und lest ruhig das Daniel-Buch mal, dazu nochmal ein paar Abschnitte wird euch dann angegeben, wahrscheinlich, vermutlich habe ich jetzt nicht geguckt, aber an den entsprechenden Stellen, wie detailliert sich alles erfüllt, was Gott angekündigt hat, für den Fall, dass sie sich von ihm abwenden. Er hatte auch angekündigt, dass sie sich wieder an ihn wenden können. Deshalb macht Daniel das. Er trägt äußerlich, auch körperlich, Zeichen dafür, dass er Reue empfindet, dass es ihn schmerzt, wie das gelaufen ist zwischen dem Volk und Gott. Das Fasten und das Kleiden in einem Sack und das Streuen von Asche auf das Haupt machen das deutlich. Manchmal gibt es Gelegenheiten, da tun es nicht mehr nur die Worte. Da ist die ganze Person einbezogen und muss der Haltung entsprechen, in der man sich befindet. So wie das manchmal auch das Bekenntnis von Menschen braucht, wenn andere mein Versagen mitbekommen und auch negativ davon geprägt werden, ob sie es nun direkt abgekriegt haben oder einfach mit ansehen. Manchmal ist das Bekenntnis nötig. Gott hatte, wie erwähnt, bis ins Kleinste beschrieben, was ihnen an Schlechtem begegnen wird, wenn sie sich von ihm abwenden. Aber wir Menschen meinen ja, wir wissen doch schon selbst, wie der Laden läuft in unserer Welt und in unserem Leben. Was steckt da eigentlich für eine Liebe drin, dass Gott ihnen das schon ankündigt? Bis heute sind Menschen damit unzufrieden, wenn sie in der Bibel davon lesen, was auch Schreckliches im Leben von Menschen passieren kann. Da werden wir aber ganz ungemütlich Gott gegenüber. Nein, Daniel wird hier nicht ungemütlich Gott gegenüber, denn er weiß, dass Liebe nicht einen Anspruch ableiten lässt. Wenn mir jemand etwas schenkt, wenn mir jemand seine Zuneigung zuwendet, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich die etwa von ihm fordern könnte. Damit mache ich alles kaputt. Und deshalb fordert Daniel hier nicht. Er fordert nicht mal, du hast doch gesagt, nun musst du auch. Nein, das Recht darauf haben wir Menschen verloren. Gott redet nicht nur, wird auch besonders an der Geschichte Israels deutlich, wenn man es in seinem eigenen Leben bisher noch nicht entdeckt hat. Vielleicht ist es ja neu, dann weise ich dich jetzt darauf hin. Gott redet nicht nur, er gebraucht unser Leben als den Raum, in dem er unser Herz für sich gewinnt. Unser ganzes Leben ist der Raum. Deshalb gibt es auch diese Gelegenheiten, in denen Menschen etwas passiert, was sie nicht gewollt haben. Und es ist wichtig, dass wir zunächst mal entdecken, wie es in unserem Herzen aussieht. Ob das nun da ist oder wo auch immer. Der ganze Mensch ist gemeint, wenn in der Bibel von Herz die Rede ist. Der Weg ist manchmal lang. Und die Maßnahmen lassen uns manchmal die Luft anhalten, die Gott einsetzt dazu, um uns einen Blick in unser Herz zu schenken. Um uns bereit zu machen dafür, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Wir kennen das aus unseren Ehen, aus unseren Freundschaften, aus unseren Arbeitsbeziehungen, wo auch immer wir welche haben, aus Vereinen, auch aus unserer Gemeinschaft. Die anderen sind die Doofen. Das Leben wäre echt gut, wenn die anderen nicht wären. Das ist so. Ja, was stellen die sich immer blöd an? Die kapieren gar nichts. Ja, das ist fast das, was ich am meisten zu Hause höre, auch von meinen Kindern. Papi, du kapierst wieder gar nichts. Ich bin halt das Problem. Einzig und allein. Es sind heilige Momente, in denen wir entdecken, stopp mal, wenn es um Beziehung geht, sind ja mindestens zwei beteiligt. Und dann trägst du mindestens die Hälfte. Mindestens. Interessant ist ja, dass Gott, wenn es um das Verhalten von Menschen geht und was er daran uns mal unangenehm aufzeigen muss, viel weniger mit uns über andere redet, als über uns selbst. Das ist eine spannende Erfahrung, finde ich. Könnte den Grund darin haben, dass es gar nicht so drauf ankommt, was die anderen gemacht haben, sondern wie wir unser Leben gestalten und uns verhalten. Also, dass es Gott gar nicht im Gespräch mit uns so sehr darauf ankommt, was die anderen machen. Natürlich ist das seine eigene Geschichte. Aber wer immer anderen die Schuld gibt, der macht sich zum Opfer und der wird nie mehr sein Leben sinnvoll gestalten können. Weil er es aus der Hand gibt. Und zwar nicht an Gott. Das wäre was Schönes und das wäre was Gutes, sondern er gibt es an andere aus der Hand. Du lächelst mir nicht an, dann gucke ich auch grimmig. Du sagst mir was Böses, dann sage ich dir auch was Böses. Nee, ich hau dir sogar noch eine rein. Steigert sich ja immer. Du bist unangenehm zu mir, du kritisierst mich, da werde ich aber mal ganz ungemütlich. So können wir es erleben. In den engsten Beziehungen, in den Beziehungen, die am liebevollsten angefangen haben, kann es so enden. Und wir denken immer, wenn der andere nicht wäre, wäre es gut. Daniel sagt, du hast uns gesagt, wie unser Leben gelingt, hast deine Propheten geschickt und wir haben nicht gehört. Da ist das Problem. Nicht, dass die anderen alle so gemein sind. Und diese bösen Babylonier jetzt. Daniel erklärt auch nicht, ach Gott, du weißt doch, dass wir nicht anders konnten. Die Situation war so und so. Falls du es nicht besser durchschaut hast, informiere ich dich nochmal. Und deshalb konnte ich nur so und so. Es ging nicht anders. Du wirst es ja sicher verstehen. Ja, Gott versteht das. Er sieht es nur nicht so. Er hat ja seine Gebote uns nicht gegeben, damit wir übermorgen sagen, naja gut, die Gebote sind ein Ratschlag. Und die sind nur für den Fall, dass ich es gerade auch so sehe. Ansonsten brauche ich sie nicht. Nein, die Gebote brauchen wir, wenn wir es nicht so sehen. Und wenn wir hier davon lesen, wie einer auf die Heiligen Schriften zurückblickt und erkennt, Mensch, wir liegen völlig falsch. Völlig. Da ist jetzt hier äußerste Zerrüttung nötig bei uns. Dann ist es auch für uns Christen entscheidend, dass wir nicht so tun, als wäre das, was uns in der Bibel gesagt worden ist, verstehen müssen wir es, das ist völlig richtig, aber als wäre das überholt. Und als müsste man das jetzt heute anders machen. Wir können unsere Einzelfragen gerne durchgucken, wo unter Christen sich längst eingebürgert hat, dies oder jenes einfach so zu machen und nicht mal danach zu fragen, ob Gott etwa damit einverstanden sein könnte. Und wir tun damit so, wie ich letztes Mal schon sagte, als hätte er keine Ahnung von unserem Leben. Ich behaupte, er hat uns genau diese Dinge gesagt, weil er viel mehr davon weiß und versteht als wir. Und das sieht Daniel. Und er kommt jetzt nicht zu Gott und macht ihm Vorwürfe. Mann, das hättest du nicht zulassen dürfen, du behauptest doch, du hättest uns lieb. Das ist alles leider aus dem christlichen Glauben erst entstanden, dass wir nun so tun, als dürfte uns nichts zustoßen, weil Gott uns ja liebt. Das sind Forderungen, die wir an Gott stellen, so wie wir an andere Menschen auch ständig irgendwelche Forderungen stellen, die sie ja ohnehin nicht erfüllen können, deswegen ist ja unsere Unzufriedenheit auch berechtigt. Aber es sind Forderungen, die wir an Gott stellen, die keine Berechtigung haben. Weil wir diese Berechtigung in jeder Weise verloren haben. Und so tritt Daniel vor Gott. Das ist die Lage des Volkes. Und in dieser Lage wendet sich Daniel an Gott. Und nicht von einer Position, in der er kommen könnte und sagen, Gott, du musst. Finde ich ganz entscheidend, auch für unsere Zufriedenheit, mit der wir leben, für das Thema Dankbarkeit. Jedes Glas Wasser, das wir trinken, ist ein unverdientes Geschenk. Wir haben am Freitag im Timeout in unserem Jugendtreff, leider nur per Video, vielleicht können wir uns ja in 2 Wochen mal wieder richtig treffen, das steht momentan in Aussicht, aber da haben wir und über Glück gesprochen. Und das war interessant. Wir haben da so einen Poetry Slam auch geguckt. Interessant ist, Glück kommt ja nicht, wenn man sucht, sondern es kommt durch die Hintertür, wenn man Wesentliches verfolgt. Und das Zweite, was ich immer sagen würde, ist, glücklich wird man nicht erst, wenn man zufrieden ist. Und vorher kann man nicht glücklich sein. Es ist andersrum. Wer zufrieden ist, der wird glücklich. Also glücklich kann man nicht erst sein, wenn man sagt, so, jetzt habe ich mal alles, was ich will. Sondern das wird man, wenn man weiß, Mensch, für das, was dir zusteht, hast du unfassbar viel in jeder Hinsicht. Das ist das Thema Lebensfreude. Daniel bittet Gott darum, sich wieder zu erbarmen. Und er hat nichts in der Hand, was er Gott vorweisen könnte, um zu sagen, du musst. Das Einzige, worauf er sich beruft, ist Gottes Barmherzigkeit. Darum geht es als Zweites. Gottes Barmherzigkeit glauben. Dass Daniel sich überhaupt an Gott wendet, hat ja auch damit zu tun, was Gott dem Volk gesagt hat. Ich habe es schon angedeutet. Er hatte angekündigt, dass er das Schlechte, das das Volk erlebt, wieder wenden wird, wenn sie sich an ihn wenden, sich zu ihm kehren und ihn aufsuchen. Die Schilderung des Gebets beginnt genau mit diesen Worten: Ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn. Da fängt es wieder an. Das ist das Thema, Mensch, ich habe mich so lange nicht bei Gott gemeldet, kann ich überhaupt noch? Gott wartet nur darauf, dass du es endlich tust. Und wenn du entdeckst, wie gut das ist und wie er dir da begegnet, dann könnte das glatt eine Freude deines Lebens werden, dich an Gott zu wenden. Aber doch nicht, wenn du dich fernhältst und darauf wartest, dass irgendetwas passiert. Sich an Gott wenden ist immer der Weg. 20, Vers 8 wird auch ein Satz, der gehört zu denen, die ich mir jeden Morgen sage, oder an dieser Stelle sage ich in Gott, mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Und nun bittet Daniel darum, dass Gott sein Angesicht wieder leuchten lässt über dem Volk. Er tritt ja für das Volk ein, wie ein Priester. Und genau diese Worte kommen ja aus dem priesterlichen Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das sind keine Zufälligkeiten. Das macht Daniel ganz bewusst. Und ihm ist klar, dass er es nicht verdient hat, dass Gott jetzt seine guten Versprechen wahrmacht. Dass er sie wieder in ihr Land führt und wieder Lebensraum schenkt. Für uns gesagt, dass wir einen Neuanfang machen können mit Gott. Dass es wieder Möglichkeiten gibt und nicht nur zerschlagene Gelegenheiten. Darauf hat er kein Recht. Ist Gott gegen uns? Wer kann dann für uns sein? Diese Frage kann man auch mal stellen. Wenn Gott gegen uns ist, wer sollte dann noch irgendwas für uns tun können? Deswegen spricht Daniel Gott als einen schrecklichen Gott an, weil ihm das klar ist, dass dieser Gott alles in der Hand hat. Die anderen sind dagegen ja bloß Spielzeugfiguren. Nicht nur die anderen ganzen Götter, die man sich irgendwie so gebastelt hat, sondern auch alle Menschen, alle Regierenden, alle, von denen wir sagen, die haben mein Leben kaputt gemacht. Das sind alles nur Figuren gegen diesen Gott, der alles kann. Deshalb wendet Daniel sich an Gott. Alles hängt von ihm ab. Und was der Mensch eigentlich von Herzen immer gar nicht will, das wird jetzt in so einer Lage zur erfahrbaren Wirklichkeit. Wenn Gott jetzt nicht vergibt, dann haben und sind wir verloren. Aber Daniel weiß es längst. Dass im Herzen Gottes etwas angerührt wird, wenn seine geliebten Menschen sich an ihn wenden. Deshalb beruft er sich auf das Wesen Gottes, wenn man mal genau hinguckt. Und darauf, dass sie nach seinem Namen genannt sind. Ja, er beschreibt vorher, wie das ganze Volk in der Welt zur Lächerlichkeit geworden ist. Ja, was denken wir denn, wer da vor allem der Leidtragende ist? Gott wurde lächerlich gemacht von diesem Volk. Mit seinen eigenen Leuten hat Gott immer die größten Probleme. Denn die werden mit ihm identifiziert und umgekehrt. Und davor scheut er sich auch nicht. Und Daniel wird dann, liest es gerne mal nach, Kapitel 9. Ich kann es nicht alles beschreiben hier. Es ist wunderbar. Er erlebt eine sofortige Gebetserhörung. Da kommt ein Engel an bei ihm und sagt, schon als du anfingst zu beten, hat Gott mich losgeschickt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und der spricht mit ihm darüber, wie Gott das hinkriegen will, worum er gebeten hat. Dass es zwar noch Zeit braucht, er beschreibt ihm die Zeiten sogar. Und wenn man das jetzt mal theologisch, da wird sich natürlich drüber gestritten, wie überall ist, wenn man das theologisch nachverfolgt, dann ist die am meisten einleuchtende Erklärung, die es geht letztlich darum, dass in Christus das Erbarmen Gottes erfahrbar wird, sichtbar wird, spürbar wird, und das Volk wieder erreicht und das Geschick des Volkes zum Guten wendet. Es gab davor immer wieder Erfüllungen, kleinere, auch in der Zeit damals. Aber letztlich wird es in Christus erfüllt. Und Daniel hat aufgrund dessen, was Gott gesagt hat, Gott seine Barmherzigkeit geglaubt. Und deshalb hat er sich an ihn gewendet. Und in Christus ist Gott für uns alle, ein für alle Mal, der Barmherzige, hat sich gezeigt als der, dessen Herz für uns schlägt. Wenn Gott für uns ist, wird deshalb vom Apostel Paulus, Römer 8, gesagt, wenn Gott für uns ist, ja, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott dreht es um. Das ist deine Lebenswirklichkeit. Wenn Gott für dich ist, dann kann niemand mehr gegen dich sein. Nichts anderes soll ja diese Frage sagen. Das ist deine Lebenswirklichkeit. Und wo du bis gerade eben noch auf etwas anderes gehört hast, da darfst du dafür die Ohren verschließen und dein Herz, deine Ohren und Augen wieder für Gott aufschließen. Erst so kann man die Schritte gehen, die nötig sind, damit das Leben wieder in eine gute Ordnung kommt. Ich bekomme das Leben geschenkt, ohne dass ich es erarbeitet oder verdient habe. Einfach geschenkt. Das ist Barmherzigkeit. Denke man nun nicht, dass das nichts wert sei. Ne? Was kostenlos ist, was nichts kostet, das ist ja nicht wert. Oh, es hat gekostet. Größere Kosten hat niemand in der Weltgeschichte je aufgebracht. Gott hat es seinen Sohn gekostet, sich wieder über dich zu erbarmen. Alles, was gegen dich spricht, aus der Welt zu schaffen. Mich kostet es nun, dass ich die Wirklichkeit, als von Gott entfremdeter Mensch in Ewigkeit verloren zu sein, anerkenne und Gottes Barmherzigkeit glaube. Ich kann mich dann nicht mehr an mir festhalten. Ich habe einen anderen Halt. Der ist viel besser, aber das muss ich meinem Herzen immer mal wieder sagen. Oder sagen wir es mal so, Gott ist schon mein ganzes Leben lang damit beschäftigt, das meinem Herzen mitzuteilen. Ich habe gestern Abend, eigentlich war es den ganzen Tag über, eigentlich schon die ganze Woche über, seit ich Montag angefangen habe mit der Predigtvorbereitung, ich habe mich wochenlang auf diesen Text gefreut und kam in keinen Fluss, wie ich das aufbauen und beschreiben soll, worum es geht. Ich kam nicht rein. Ich sagte gestern, gegen Abend fragte meine Frau mich, na, bist fertig? Nachdem ich stundenlang da in meiner Kammer verbracht habe. Und ich sagte, nee, noch lange nicht. Es war verrückt. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Ich dachte, mach morgen früh weiter. Es hat keinen Zweck mehr. Irgendwann um 10 oder so. Und konnte nicht einschlafen. Hatte plötzlich eine komische Verdauung, musste wieder aufstehen und so weiter und so fort. Irgendwann nach 12 bin ich erst eingeschlafen. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt sagt, oh, der Prediger ist unausgeschlafen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern um das, was geschehen ist. Ich habe dann beim Zu-Bett-Gehen, und das war morgens zuletzt der Fall, aber auch nicht so richtig in Ruhe. Ich bin irgendwie in den Tag so reingeschlittert ein bisschen, habe natürlich irgendwie mit Gott gesprochen, aber habe mich nicht hingehalten. Und habe dann abends gedacht, ach komm, da musst du jetzt mit Gott drüber sprechen. Also erstens geht es darum, dass Gott spricht. Wer soll denn sonst jetzt helfen? Und zweitens, wenn du nicht weiter weißt, ist immer Gott die Adresse. Und dann habe ich angefangen zu sprechen mit ihm darüber. Und da wurde etwas offen in mir und plötzlich wurde mir klar, mein lieber Freund, du willst anderen etwas von Gott weitergeben. Und meinst selbst, du kommst ohne das Gespräch mit ihm aus, indem du dich von ihm füllen lässt. Erste Frage, wie soll denn das gehen? Zweite Frage, sag mal, was soll das überhaupt? Du beschäftigst dich gerade damit, mit Menschen darüber zu sprechen, wie sie mit Gott leben können, und du willst es für dich ersparen? Also, worin könnte dein Interesse hier liegen? Das ist verrückt, das ist auch unangenehm, muss ich sagen. Wir hatten doch in der Stille vor drei Monaten was ganz anderes besprochen. Kam dann auch noch. Und da erinnerte ich mich, als ich nicht mehr reden durfte, da hatte ich ja Zeit. Ja, da habe ich mich Gott hingehalten. Da ist so viel auch entstanden bei mir. Und dann bin ich wieder in den Betrieb eingestiegen. Und meine, ich könnte einfach mal wieder ablaufen. Das ist ja dieser... Mittlerweile mag ich ihn gar nicht mehr in den Mund nehmen, dieser Begriff des Auftankens. Wir tanken auf, wir fahren an die Tankstelle, laden den Tank voll und dann fahren wir ihn wieder runter. Und wenn wir merken, dass die Tanknadel langsam, also wenn wir Angst kriegen, dass er stillstehen könnte, dann melden wir uns bei Gott. Das Leben im Heiligen Geist ist ein völlig anderes. Das ist eine Pipeline, die ständig fließt oder es fließt nichts. Das wurde mir klar. Und ich dachte, erstens, wie dämlich bist du? Zweitens, wie gut, dass Gott mir das jetzt sagt? Und drittens, wie gut, dass du jetzt weißt, dass du morgen früh auch noch vor dem Gottesdienst fertig wirst mit der Predigt. Zwei junge Menschen verlieben sich und beschließen zu heiraten. Das Mädchen kommt aus einem überaus reichen Elternhaus. Der junge Mann wird zum Abendessen eingeladen und will dabei um die Hand der Tochter bitten. Verlegen steht er mit seinem Blumenstrauß den zukünftigen Schwiegereltern gegenüber. Und irgendwie verschwindet ihm alles, was er sich vorbereitet hat. Er fängt an zu stammeln von einem ungeheuren Zug, der ihn zu dem Mädchen zieht und dass der Zug immer stärker wird und dass er deshalb jetzt um ihre Hand anhalten will. Der zukünftige Schwiegervater legt ihm lächelnd die Hand auf die Schulter und fragt, dieser Zug, von dem Sie da sprechen, ist das ein Güterzug oder ist das ein Personenzug? Was bewegt uns dazu, in Kontakt mit Gott zu treten, oder überhaupt mit Gott zu leben? Weil es da Güter gibt? Weil es was zu holen gibt, ist oft unter Menschen der Grund. Ich weiß nicht, ob es hier was anderes. Wir versprechen uns immer etwas davon. Wir wollen haben gerne. Und wenn die anderen nicht mehr so mitmachen, dann lassen wir sie auch fallen. Das ist ein Güterzug. Gott verweigert sich einfach, unser Wunscherfüller zu sein. Heute bin ich so froh darüber. Ich habe mich in früheren Jahren schon öfter darüber geärgert. Gott lädt uns ein in seinen Personenzug, in dem es um die Person geht, um dich. Und dir darf es dabei um ihn gehen, wenn du denn seine Liebe entdeckst, wird das kommen. Und da lernen wir, dass wir diese Liebe brauchen und dass wir für Gott nicht dazu da sind, damit er seine Absichten erfüllen kann. Er hat doch sowieso schon alles. Dem gehört die ganze Welt. Und übrigens, wenn du was brauchst, dann gibt er dir das. Der braucht von dir nichts. Also gar nichts. Dass wir ihm was geben, also ihm in Anführungsstrichen, indem wir uns beteiligen an dem, was er in dieser Welt tut, vielleicht auch finanziell oder mit Zeit und Möglichkeiten und Gaben und so weiter, das hat einen anderen Grund, als dass er das nötig hätte von uns. Das ist vielmehr wieder ein Fluss seiner Liebe, der uns mit in den Kreislauf seines Segens nimmt. Davon zu anderer Zeit mehr. Aber in diesem Personenzug können wir lernen, dass auch Menschen für uns nicht mehr Güterzüge sind, die uns was liefern sollen, sondern uns für sie verwenden. Wir lernen bei ihm zu glauben, dass sein Herz für uns schlägt. Seine Barmherzigkeit glauben. So und nur so wird auch unser Herz anders. Gebet, das erhört wird. Gott ist für dich. Wenn du es noch nicht wusstest, jetzt. Gott ist für dich. Du kannst dir deshalb seinen wirklichkeitsgetreuen Blick gefallen lassen. Gönn es dir ruhig, dich ihm zu gönnen. Und kannst dein Herz für ihn öffnen. Er will dich gerne hören und beschenken. So kannst du leben und anderen dabei helfen. Amen.